Lesen wir etwas aus dem Römerbrief, Kapitel 14. Und zwar den Vers 22, die erste Hälfte. Römer 14, Vers 22, die erste Hälfte. Da heißt es, in einer Fragestellung, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Der Glaube ist eine Angelegenheit, der nicht von uns Menschen ausgeht, aber von uns Menschen verwaltet werden soll, aufgenommen sein muss, um überhaupt in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gefunden zu werden. Der Mensch, der natürliche Mensch, kann nicht Glauben aus sich selbst hervorbringen, Glauben, der vor Gott zählt. Wenn wir dafür halten, dass sich's also verhielt, aber nicht von Gott gewirkt ist, dann ist es ein Glaube, der uns nicht mit Gott verbindet. Denn in der Inkonsequenz glauben alle Menschen. Selbst der Atheist glaubt, dass seine Überzeugung die rechte ist. Er glaubt daran. Aber das ist ein Glaube, der nicht von Gott kommt. Der Glaube, der uns auch mit der Rettung verbindet, der Glaube, der von Gott ausgeht, ist ein Glaube, der sich auf das Wort gründet. Das heißt, wir können mit Gott nur in Gemeinschaft kommen, wenn wir dem Worte Gottes glauben. Um dem Worte Gottes glauben zu können, bedarf es, das Wort Gottes zu kennen. Wer das Wort Gottes nicht kennt, kann auch nicht in dem Glauben gefunden werden, den Gott von den Gläubigen fordert. Je tiefer und inniger wir mit dem Worte Gottes verbunden sind, umso tiefer wird auch Gott seine Bestätigung durch den uns übertragenen Glauben schenken. Die Jünger baten den Herrn in Erkenntnis des Mangels ihres Glaubens und sprachen, Herr, mehre uns den Glauben. Es geht einfach hier um eine Vermehrung aufgrund eines Mangels. Die Bibel kennt an keiner Stelle Alten und Neuen Testaments eine Warnung oder eine Feststellung, dass jemand zu viel Glauben gehabt hätte. Das gibt es nicht. Wie auch Gottes Wort niemanden warnt vor zu viel Gehorsam. Das kennt die Bibel nicht. Aber die Bibel kennt es umgekehrt, dass immer wieder Mangel an Gehorsam uns von Gott abbringt. Es gehört nicht viel dazu, Gott zu verleugnen. Das kann letztlich jeder Trottel. Jeder Gassenbub kann das. Aber es gehört etwas dazu, nach dem Worte Gottes an die Schrift seiner Rede zu glauben. Und zwar zu glauben in einer Weise, wie die Bibel sagt, denn die Bibel redet in Verbindung mit dem Glauben auch mit der Verwirklichung. Nun hier wird durch Paulus im Brief an die Römer beschrieben, in der Fragestellung, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst. Diese Mitteilung der Heiligen Schrift ist von den Gläubigen recht unterschiedlich zuweilen verstanden worden. Es ist mitunter so aufgefasst worden, dass gewisse Gläubige mit ihrem eigenen Glauben am allerbesten, wie sie meinen, zurechtkämen, wenn sie ihn für sich selbst hätten. Das sagt aber hier die Schrift, oder sie sagen, das sage auch hier die Schrift, in der Äußerung Pauli an die Römer, und darum sei ihr Glaube, wenn sie allein wandelten, viel besser. Sobald sie ihn für sich selbst hätten. Und sie berufen sich auf das Wort, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst. Und deshalb folgen sie, dass die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sie nur darin störe. Und dann weiter erfolgen sie, überdies bestünden selbst Gegensätze, die ihr Gebet letztlich kraftlos machen würden. Und man könne mit anderen gar nicht richtig die Einheit im Geiste und die Übereinstimmung im Glaubensgebet erlangen. Auch würde ihre persönliche Andacht und ihre Stille vor dem Herrn darin gehemmt, wenn sie mit anderen beten würden. Kurzum, so folgern sie, ihr Glaube könne am besten gedeihen, könne am besten stehen und bestehen, wenn sie sich von anderen Gläubigen absonderten und dem Worte Jesu hier entsprechend handelten, für sich selbst. Überdies, sagen sie, hat der Herr Jesus auch noch andere Weisungen gegeben, denn er hat geredet und gesagt, wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein. Und nicht umsonst hätte der Herr Jesus noch angeschlossen, und schließt die Tür hinter dir zu. Das wäre der Beweis dafür, dass niemand rein dürfte, um Gemeinschaft im Gebet zu haben. Hier meine doch gerade der Herr, man solle gut zuschließen, damit man durch andere im Gebet in keiner Weise behindert werden kann. Das könnte doch keineswegs widerlegt werden. Wer noch nicht aus dem großen Rahmen, aus dem großen Kreis heraus und zu stiller Besinnung zu sich selbst kommt, der wird in seinem Glauben bald matt werden. Und wir fragen, wer sind jene, die so reden? Denn es ist nicht das Reden des Wortes. Und diese Schriftstelle meint etwas ganz anderes als das, was vermeintlich Gläubige darin zu sehen glauben. Sobald jemand sich von der Gemeinde, von der Gemeinschaft, die nicht von Menschen gegeben, sondern die Gott bestimmt hat, absondert oder zurückhält, beginnt das Verderben. So wichtig wie auch das Gebet im Kämmerlein sein mag, und ich möchte geradezu betonen, wie wichtig es ist, mit dem Herrn persönlich im Gebet zu sein. Aber mindestens genauso wichtig ist auch das Gebet des Glaubens in der Gemeinschaft untereinander, die dem Herrn Jesus gehören. Nicht mit Ungläubigen, sondern mit solchen, die dem Herrn Jesus eigen sind, sollen wir beten, wie wir das auch in Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen. Das waren die Grundlagen der örtlichen Gemeinde mitgeteilt durch das Wort Gottes Neuen Testaments, in dem sie verharrten, heißt es hier. Das war also nicht ein Zustand, der einmal in Erscheinung trat, sondern sie verharrten in der Lehre der Apostel, im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft und den Gebeten. Hier sehen wir, dass es ein Verharren darinnen geben soll. Und nicht zuletzt ist die Gemeinschaft noch vor dem Gebet gestellt. Das soll uns auch etwas sagen. Wir sehen einfach die Wichtigkeit in der Reihenfolge für uns, auch heute noch. Nun, es ist einfach gefährlich, sich entgegen dem Worte Gottes von der Gemeinschaft zurückzuhalten, sich abzusondern. Wir lesen das vornehmlich in Hebräer 10, Vers 39, da heißt es, wir aber sind nicht von denen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, die sich zurückziehen oder absondern zum Verderben, sondern von denen, die da glauben, zur Errettung der Seele. Damit die Seele gerettet werden kann, bedarf es unseres Glaubens. Und wenn wir schon solche, von denen wir eingangs hören, dann vernehmen, wie sie im Worte Gottes oder wie sie zum Worte Gottes stehen, dann ist es doch sehr erschreckend. Die Nahrung solcher ist dann nicht mehr die Heilige Schrift in der Gesamtheit, sondern nur noch ein Lieblingsgedanken, mit dem sie sich täglich von morgens bis abends beschäftigen. Aus dem Wort. Und weil ein einziger Gedanke niemals die ganze Fülle des Wortes Gottes ausdrückt und ersetzt, wird man zum Schluss dem einen Lieblingsgedanken mit der Zeit auch überdrüssig. Und dann dauert es nur noch eine kurze, eine absehbare Zeit, wo das stille Kämmerlein selbst auch verödet ist. Denn die Kraft zum Gebet kommt aus dem Wort. Und ich glaube, je fülliger wir das Wort Gottes erkennen und bezeugen können, umso stärker sind wir in Übereinstimmung mit Christus selbst. Es wäre furchtbar, wenn wir nur einen einzigen Satz aus der Bibel kennen würden, an dem wir uns festhalten müssen. Selbst in Gottes Wort mögen die Einzelmitteilungen an uns recht unterschiedlich sein, und für viele hat schon ein einzelner Satz eine große Ermutigung auf dem Glaubensweg dargestellt. Aber wir müssen aufpassen, dass die ganze Mitteilung der Heiligen Schrift Gottes Wort ist. Und wenn wir leben wollen, auch in unserem Leib, in unseren leiblichen Bedürfnissen, dann wäre es eine Absonderlichkeit, wenn wir unser ganzes Leben nur mit einer einzigen Nahrungseinheit, sagen wir Knäckebrot, verbringen müssten. Irgendwann wird es zu einer inneren Explosion kommen. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Gleich so wie wir eine abwechslungsreiche Nahrung brauchen im Leiblichen, bedarf es auch der Abwechslung über die Mitteilung der Heiligen Schrift aus der ganzen Bibel. Und das will uns auch hier das Wort Gottes lehren. In der Gemeinde Jesu weltweit gibt es nur ganz, ganz wenige, die mit einer Gebetshingabe ihr Glaubensleben begonnen haben und als Beter dann ihr jeweiliges Lebensende auch beschlossen. Das sind nur ganz, ganz wenige. Ein unerlässliches Element der Lehre des Neuen Testaments ist die Gemeinschaft der Erretteten. Es ist geradezu ein Geschenk unseres Herrn im Himmel. Denn die da zusammenkommen, an Christus gläubig und errettet sind, die gehören laut der Aussage des Neuen Testaments zu einer neuen Familie. So wie es in den leiblichen Dingen ist, dass in einer Familie ein besonderer Zusammenhalt ist. Da werden Dinge geredet, die gar nicht immer für den Nachbar bestimmt sind. In der Familie wird es besprochen. In der Familie wird es behandelt. Die Familie kommt gemeinsam zum Essen zusammen. Die Familie hat einen besonderen Ausdruck, selbst wenn sie in Urlaub fährt. Da heißt es nicht, wir lassen die halbe Familie zurück und wir nehmen dafür am anderen Dorfende mal andere Leute mit. Sondern zuerst denken wir an die Familie. Und genauso ist es in den geistlichen Dingen. Wenn wir hier zusammenkommen, dann kommt hier eine Familie zusammen, die himmlische Verheißung, himmlische Prägung hat, ja, die selbst himmlisch ist, denn alle Verheißungen der Gemeinde sind himmlisch. Und so dürfen wir uns gemeinsam an diesem Lebensbrot, das ist sein Wort, erfreuen. Ja, wir dürfen es als Nahrung aufnehmen. Wir brauchen diese Nahrung beständig. Gott hat uns diese Gemeinschaft gegeben. Und es wäre furchtbar, wenn wir sie nicht nutzen würden. Der Jesus hat verheißen, wie wir das in Matthäus 18, Vers 20 finden, dass zwei oder drei bereits der Anlass, die kleinste Einheit sei, für die Gegenwart Jesu in der Gemeinschaft darstellt, wo zwei zusammenkommen oder drei. Denn auch die Zeugenschaft nach der Lehre des Alten und Neuen Testaments beruft sich auf zweier oder dreier Zeugen. Ein Zeuge allein ist in der letzten Konsequenz unglaubwürdig. Sobald jemand denkt, er habe diese Gemeinschaft nicht mehr nötig, dann beweist er mit dieser Auffassung und Einstellung nur zu sehr, dass er mit dieser Denkart am allernötigsten die Gemeinschaft braucht, welche ihn, wir könnten sagen, in Liebe trägt. Es ist hochinteressant, wenn ich so durch die Gemeinden schaue, durch die wir kommen, dann finden wir solche, die haben mitunter gar nicht notwendig, so recht unter Gottes Wort zu kommen. Solche Leute haben für gewöhnlich ein bestimmtes, hartes Urteil. Sie halten die Gemeinschaft nicht für nötig. Und das sind die, die sie am allernötigsten brauchen. Wie kommt das? Weil eben Finsternis da ist. Es fehlt an Licht. Auch dort, wo es nicht unbedingt stockdunkel ist, wie zum Beispiel im Keller, da kann man noch sehen, wo man hinläuft, und doch fehlt Licht. Und so ist es auch in manchen Herzen der Gläubigen, dass zwar Jesus da ist, aber Licht fehlt. Und das ist dort, wo Dinge, die uns mit der Gemeinschaft mit Jesus verbinden sollen, einfach verdunkelt sind. Es ist viel, viel bequemer, auch im Glauben, seinem eigenen Ich zu dienen. Auch im Glauben, um sein eigenes Ich wie um das goldene Kalb zu tanzen. Und bei dieser Angelegenheit kommt der alte Mensch, den wir bei der Übergabe an Christus sollen abgelegt haben, zu einer Neubelebung. Wir könnten sagen, dass dann eine Wiederbelebung, eine Mund-zu-Mund-Beatmung mit dem alten Menschen stattfindet. Wir wissen, wie gefährlich es ist heute im Straßenverkehr. Und so manche sind durch eine Mund-zu-Mund-Beatmung wieder zum Leben zurückgerufen worden. Es ist aber genau umgekehrt, wenn wir dem alten Menschen dienen, dienen wir nicht Christus, sondern inhalieren das, was wir bekennen, auf der einen Seite in uns dem Tode übereignet zu haben. Die Sünde des eigenen Ichs liegt ja wesenhaft in der Ichsucht begründet. Alles das, was gegen Christus Gericht und seinem Wort gerichtet ist, findet wesenhaft den Ausdruck in der Ichsucht. Auch die Kinder Gottes sind sich nicht darüber klar, was in der letzten Konsequenz die Ichsucht, die in den Augen Gottes Götzendienst ist, bedeutet. Wir entschuldigen vieles, obgleich es aus dem Egoismus herausgeboren ist. Nun, wir kommen jetzt zu bestimmten Dingen, die uns Gott gegeben hat in der Gemeinschaft. Gott hat uns die Gemeinschaft gegeben. Wir können Gott nur gefallen in Gemeinschaft mit ihm, mit Christus und untereinander. Und die Gemeinschaft mit Christus zeigt die Gemeinschaft seiner Erretteten in der Äußerung. Wer nicht Gemeinschaft mit Jesus hat, hat Gemeinschaft mit Menschen, die verloren sind. Ist auch richtig so. So muss das auch sein. Und daran erkennen wir selbst Kinder Gottes hinsichtlich ihrer Auffassung der Gemeinschaft. Nun, die Gemeinschaft erfordert Entsagung für jeden, der einer Gemeinschaft angehört. Das heißt Verzicht auf Anerkennung, Verzicht auf die eigene Person in jeder Richtung. Die Frage ist, ob wir dazu bereit sind. Verzicht der eigenen Erkenntnis, Verzicht auf das, was einem vielleicht mehr interessiert und was man vielleicht sogar selbst für wichtiger hält als der andere, darauf zu verzichten, ist Erhalt der Gemeinschaft im Sinne des Neuen Testaments. Was aber aus Liebe zum anderen zurückgestellt bleibt, der Gemeinschaft wegen. An der Frage des Geistes der Gemeinschaft im Einzelnen erkennen wir überhaupt die Stellung zu Jesus. Aber gerade in der Selbstverleugnung wiederum liegt ja die Nachfolge Jesu, wie wir das auch in Matthäus 16 Vers 24 finden. In Matthäus 16 wird uns gesagt, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Beachten wir bitte hier, dass der Herr Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, wenn jemand mir nachkommen will. Wir haben also hier die freie Willensentscheidung. Denn das ganze Neue Testament mit der ganzen Jesus-Nachfolge basiert ausschließlich auf Freiwilligkeit. Und deshalb werden wir auch nur darin Lohn empfangen, was wir in Freiwilligkeit unserer Herzen vor einem Gott gegeben und getan haben. Und niemals was gefordert wurde. Auch der Herr Jesus, als er hier auf dieser Erde im Fleische war, inmitten seiner Jüngerschar, hätte lieber von seinem himmlischen Vater geredet, als dass er die Jünger immer und immer wieder auf die Elemente des Glaubens hätte hinweisen müssen, worin sie eben schwach waren. Wir brauchen nur einmal herauszusuchen, wie oft der Herr Jesus in den Evangelien darauf hingewiesen hat, dass er leiden und sterben sollte. Und als es soweit war, konnte sich keiner daran erinnern. Nicht einer. Und gleich so ist es bei uns. Wir müssen das Wort Gottes immer und immer wieder hören. Und wenn es darauf ankommt, dass wir angesprochen werden von jemandem, und wir sollten nach das Zeugnis von Jesus sagen, dann wissen wir kaum eine Bibelstelle. So sieht es in den Herzen der Gläubigen aus. Wie damals bei den Jüngern. Wir wollen uns nichts vormachen. Ich rede hier allgemein, aber so sieht es allgemein aus. Wie wenige Gläubige sind überhaupt in der Lage, andere zu Jesus zu führen? Wie wenige? Warum? Weil das Wort Gottes selbst in ihnen nicht mächtiger ist, als es vorhanden gefunden wird. Auch Paulus verzichtet aus Liebe, wie er sagt, zur Gemeinschaft des Bruders und seines Gewissens lieber kein Fleisch mehr zu essen. Aber noch mehr, Gemeinschaft fordert weiterhin Demut und Geduld. Überall dort, wo Christen zusammenkommen, gibt es auch Glaubensschwache. Überall, wo Gläubige zusammenkommen, gibt es Zweifelnde. Zweifler sind deshalb Zweifler, weil sie zweifeln. Und der Zweifelnde empfängt nichts, sagt Jakobus, also haben sie nichts, deshalb zweifeln sie an sich selbst. Und der Zweifel geht oft so weit, dass sie sogar an Gott zweifeln. Da hilft dann der Teufel kräftig mit, der schiebt in Gedanken und kegelt die Sachen durch, bis wir selbst nicht mehr recht in der Lage sind, glauben wir überhaupt, oder ist das alles nicht wahr? Das ist die alte Masche des Teufels, der schon zu den ersten Menschen im Garten gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Der Teufel kommt nicht immer gleich mit der Mitteilung, es gibt keinen Gott, sondern er kommt zuerst mit dem Zweifel. Der Zweifel leitet die Lüge ein, nämlich sollte Gott gesagt haben. Er hatte es gesagt, aber er stellt das Reden Gottes, von dem die beiden ersten Menschen wussten, dass Gott also geredet hat, in Zweifel. Und erst als sie den Zweifel aufgenommen hatten, konnte Satan mit seinem nächsten Paket kommen, und zwar der direkten Lüge. Das heißt also, der Zweifel ist ein Vorbereitungswerk Satans zur Lüge. Und fast jeder Lüge Satans geht ein Zweifel voraus, weil der Zweifel Satans die bahnbrechende Ebene darstellt, um Lügen anbringen zu können. Überall, wo Gläubige zusammenkommen, gibt es Zurückgebliebene. Wer aber von Jesus Christus völlig ergriffen ist, der möchte vorwärts. Der möchte sich nicht aufhalten lassen, weder von Glaubensschwachen, noch von Zweiflern, noch von Zurückgebliebenen. Er möchte Frucht bringen für ihn, für unseren Herrn. Und sich nicht von Traditionen des Todes beherrschen lassen. Für ihn bedeutet ein Glaubensschwacher nicht weniger als Bleigewichte an den Füßen. Ist ganz klar, ein Glaubensschwacher kann einen Glaubenden niemals stärken, weil er nichts hat. Ein Zweifler kann einem Glaubenden nichts geben, weil er nichts besitzt. Aber oft oftmals wird der Glaubensstarke bei längerem gründlichen Verweilen in den Grundlagen des Glaubens solches nur dienlich gewesen sein, denn der Umgang mit solchen Glaubensschwachen ist für ihn eine Prüfung, ist für ihn eine Erprobung seines eigenen Glaubens. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst. Das heißt, ich kann nicht für andere glauben. Das möchte man gerne, wenn die Großmutter oder der Großvater gläubig war, dass man sagt, dann werden auch die Nachkommen gläubig. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Menschen, der gläubig geboren wird, sondern nur verloren, seit der Sünde Adams. Und was wir finden, ist über die Gemeinschaft, nämlich die Gemeinschaft fordert Liebe und Treue. Nun, einen Glaubensstarken, einen vollendeten Christen in unserem Sinne zu lieben und bei einem Glaubenslöwen auszuharren, das kann jeder. Da gehört nicht viel dazu. Aber in treuer Liebe bei jemandem zu wachen, der im Glauben völlig schief liegt, dazu gehört Kraft. Das möchte ich nur sagen. Und zwar eine Kraft, die nicht vom Fleisch und vom Blut kommt, aber genau das ist der Beweis echten und lebendigen Glaubens, der verbindet oder verbunden ist mit dem, der Anfänger des Glaubens ist, Jesus. Und weil die Liebe gibt und nicht erwartet, nämlich vom Nächsten, ist das Gebot des Herrn in dieser Weise unter uns. Wer diese Pflichten gegen die Gemeinde des Glaubens auf sich nimmt, der wird auch den Segen der daraus ersprießlichen Gemeinschaft spüren, aber auch dessen gewahr werden in seinem eigenen Herzen. Jedes Segensspenden kommt als Segnung in unsere eigenen Herzen zurück. Deshalb sagt der Jesus, geben ist seliger als nehmen. Abgesehen vom Stolz, der zerbrechen muss, wenn wir etwas annehmen sollen, ist dennoch geben seliger, weil Verheißung Gottes im Vorbilde Christi verbunden ist. Segen der Gemeinschaft spüren und dessen gewahr werden, was die Gemeinschaft ihm ist und was sie ihm schenkt. Wir haben das in Römer 1, Vers 12 und in einem Vers lesen. Heißt es, was ist aber mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte? Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. Sowohl euren als auch meinen. Ich kann nur den Glauben für mich selbst haben, aber ich kann getröstet werden durch den Glauben, der im anderen ist. Ganz einfach. Wenn ich Und wir erfahren nun schon ab und zu wunderbare Dinge, die im Reiche Gottes geschehen. Und wenn ich solch eine Nachricht höre, dann freue ich mich riesig mit über das Glaubensverhalten anderer. Und wenn es nur ein Zeugnis ist, das da gegeben wird, kann mich riesig mitfreuen. Weil ich weiß, dass dieses Zeugnis nicht für Menschen, sondern nur an Menschen geschehen ist, aber für unseren Herrn. Das ist die Kraft, da ist die Kraft zu nennen, die der Glaube erhält. Die Eindringlichkeit, die auch dem Gebet zuwächst, im Verharren. Die Glut, die damit verbunden ist und wirksam wird, die in der Liebe Jesu lebendig wird. Allein, wenn wir am anderen Glauben sehen. Wer an der Gemeinschaft trotz aller Enttäuschungen festhält, wird spüren, wie die Erkenntnis des Glaubens erweitert wird. Wie der Reichtum der Erfahrung zunimmt. Und wie stets neue Seiten des Herrn an der Schrift oder auch an der Führung Gottes entdeckt werden. Das heißt also, Verharren in der Gemeinschaft bringt uns in geistliche Segnungen. Gemeinschaft fordert den Dienst dessen, der nicht stolz wie ein Sadduzäer ist. Und gewährt solch einen Lohn, der nicht fleischlich und üppig ist wie dieser Pharisäer. Nun, was aber die Schriftstelle hier in unserem Text von Römer 14, Vers 22 betrifft, so meint die Bibel Gottes Wort nicht. Unseren Glauben zu haben, um die Gemeinschaft zu ignorieren und ein Leben als Glaubenssolist zu führen. Das alles lehnt Gottes Wort ab, denn Christus hat uns gerade neutestamentlich die Gemeinschaft des Glaubens geschenkt. Er hat sie uns gestiftet. Wer diese Gemeinschaft verwirft, verwirft letztlich sein Wort und damit Jesus. Alles Werk Gottes wird im Wort nur in Verbindung mit der Gemeinschaft überhaupt gelehrt. Unsere Textstelle besagt also viel mehr, dass dann, wenn wir Glauben haben, nicht für andere glauben können. Genau wie wir selbst durch Glauben mit unseren Sünden zu Jesus kommen müssen, um errettet zu werden, so kann ich nicht sagen, ich brauche nicht zu Jesus zu kommen, weil ich eine gläubige Großmutter habe. Das gibt es eben nicht. Jeder steht verantwortlich vor Gott, und jeder muss persönlich zu diesem Gott kommen. Und dafür hat Gott jedem Einzelnen den Glauben gegeben. Es ist niemand, der sagen kann, ja, ich kann nicht glauben. Na, das gibt es nicht. Das mag es geben in dem Zustand, in dem er sich befindet. Aber der muss sich ja nicht da drin befinden. Und damit kann er auch glauben. Er braucht ja nur seinen gottverleugnenden Zustand aufzugeben. Dann kann er auch glauben. Nur innerhalb unseres eigenen Wandels vermögen wir ihn, ein jeder für sich selbst, zu haben. Diesen Glauben, den wir selbst vom Herrn empfangen haben. So können aber auch andere nicht für mich glauben, sondern Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Deswegen steht in der zweiten Hälfte dieses Verses dann, glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Das heißt, dass er im Lichte Gottes nicht selbst Gericht üben muss in den Dingen, die man selbst vertritt oder wie heißt es, gut heißt. Wir denken hier an 1. Korinther 9, Vers 27. Da redet Paulus vom Selbstverwerflichwerden, nachdem ich gepredigt habe. Paulus ermahnt uns, den eigenen Glauben, das ist, hast du Glauben, auch selbst zu prüfen. Wir finden diese Selbstprüfung in 2. Korinther 13, Vers 5. Diesen Satz wollen wir noch zum Schluss aufnehmen. 2. Korinther 13, Vers 5. Da heißt es, so prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersuchet euch selbst, oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Nicht den Nächsten haben wir zu prüfen, als dieser Bibelstelle, sondern uns selbst. Die meisten können sich gar nicht prüfen, weil sie das Wort Gottes nicht genügend kennen. Das heißt, meinen Lebenswandel, mein Denken, mein Wesen, mein Tun und Handeln lege ich maßstäblich an die Mitteilung des Neuen Testaments an. Und vergleiche die Mitteilungen, nehmen wir zum Beispiel das Verhalten Jesu. Und damit besehe ich meinen eigenen Wandel. Und wenn ich eine Diskrepanz feststelle, muss ich mich demütigen und den Herrn bitten, dass ich ihm darin ähnlicher werde. Wiedergeborene müssen sich doch erkennen, sonst wüssten wir ja gar nicht, wer wir sind, dass Christus in ihnen ist. Aber Glaubenssolisten können sich nicht selbst erkennen, weil sie die von Gott gegebene Gemeinschaft ja verleugnen. Darin sind sie, wie wir hier in 2. Korinther 13, Vers 5b gelesen haben, unbewehrt. Die Frage nun heute Abend an uns ist, hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst. Hast du diesen Glauben, den Christus gibt, den Christus gegeben hat? Hast du diesen Glauben anhand des Wortes schon geprüft? Ist dein Glaube echt? Ist dein Glaube bewährt? Ist dein Glaube schwach? Ist dein Glaube so, dass er von jedem Winde der Lehre hin und her bewegt werden kann? Wie der Apostel sagt, ist der Glaube so, dass er für andere eine Ermutigung ist? Ist dein Glaube Anlass in den Herzen anderer, dass Gott gepriesen wird? Ist dein Glaube eine Sache der Beständigkeit oder hast du nur ab und an mal eine Glaubensphase? Wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann können wir nicht heute Jesus vertreten und morgen ihn vergessen haben. Letzten Endes vergessen wir auch nicht nach unserer irdischen Geburt, dass wir da sind. Das hat noch keiner vergessen. Im Gegenteil, die Menschen sind von Natur, weil sie es nicht vergessen, so egoistisch, dass Kriege entstehen. Kriege entstehen durch Egoismus. Zank und Streit und Hader untereinander entsteht durch die Ich-Sorge, durch das ichhafte Wesen. Nun muss ich selbst meinen Glauben prüfen, ob dieser Glaube mit dem Glauben Jesu in eine Deckungsgleiche gebracht ist. Kannst du diesen deinen Glauben prüfen? Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir das heute Abend so recht verstanden haben, dass dieser Glaube nur echt geprüft werden kann in der Gemeinschaft der Heiligen, nicht in der Welt, sondern unter den Seinen. Und dort ist's möglich. Und dort bewährt sich unser Glaube. Auch dann, wenn wir Korrektur gesagt bekommen, dass wir solches nicht abweisen, sondern anhand der Schrift prüfen, ob sich's nicht also verhielt. Der Herr möchte darum sein Wort an unser aller Herzen segnen. Amen. Wir wollen noch stille werden zu seinem Willen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, du bist ein großer Gott. Wir danken dir, dass du nicht allein dich hingegeben hast am Kreuz, um für uns zu leiden und zu sterben, sondern du hast uns auch den Glauben gegeben, damit wir die herrliche, wunderbare Kreuzestat von Golgatha im Glauben aufnehmen konnten. Und Herr Jesus, dafür wollen wir dir heute Dank sagen. Aber nichts kommt aus uns selbst. Dein Wort sagt, dass du der Anfänger und auch der Vollender des Glaubens bist. Also hast du auch in uns, o Herr, das Samenkorn des Glaubens hineingelegt. Das ist das Hören deines Wortes. O Herr Jesus, dass wir es verbinden mit unserem ganzen Wollen und Tun. Gib du Gnade. Herr Jesus, erwecke, weil du der alleinige Gott bist, in uns ein brennendes Herz, dir durch Glaubensgehorsam nachzufolgen, damit du Freude an uns finden kannst. Und Herr Jesus, wenn wir daran denken, was Menschen alles tun für Menschen, die da vergänglich sind, so wollen wir dankbaren Herzens sein, dass du uns den Glauben gegeben hast, wodurch wir nicht Menschen, sondern dem allein lebendigen Gott gefallen können. Und das möchten wir von ganzem Herzen. Wir möchten dir gefallen, Herr Jesus. Aber die Bibel Gottes Wort sagt, dass ohne Glauben niemand vermag, Gott zu gefallen. Und Herr Jesus, darum lege du in unsere Herzen einen tiefen, einen festen Glauben, ein Vertrauen auf dein geredetes Wort. Gib du Gehorsam, Herr Jesus, dein Wort zu lesen, dass wir Maßstab anlegen an das, was du geredet hast. Und dass wir dieses dein Wort nicht nur hören, sondern das Taten folgen möchten, damit dein Wort wirksam wird. Denn nur durch Gehorsam und Vollzug wird dein Wort, das wir gehört haben, wirksam und mächtig in uns. Aber wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns einen klaren Weg gewiesen hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir nicht irre gehen müssen, dass wir nicht im Zweifel sein müssen, auch in diesen Fragen, denn du hast deutlich und vernehmlich in diesem deinem Wort geredet. Nun mach's uns klar, o Herr, unser Gott, dass wir es recht aufnehmen, recht verstehen, recht erfassen und behalten möchten und dass wir einander dienen möchten in der Liebe durch den Glauben. Und Herr Jesus, das willst du heute Abend uns gezeigt haben und nun bitten wir um den Segen unserer Gemeinschaft. Wir bitten um den Segen der Gemeinschaft auch mit dir, um den Segen der Gemeinschaft mit deinem Wort. Wir bitten um den Segen, die wir hier zusammen uns finden konnten und bitten auch um Segen solcher, die nicht kommen konnten und abgehalten waren aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen. Herr Jesus, wir bitten, dass du dein ganzes Gottesvolk weltweit segnen willst um der Vortrefflichkeit und Helligkeit deines wunderbaren Namens. Amen.